Ja, bevor ich mit uns bete, noch einmal der Hinweis, es liegen diese Hefte aus. Ihr könnt euch davon gerne eins zu eigen machen und da auch Notizen reinmachen, es mit nach Hause nehmen und dann bei der nächsten Predigt wieder mitbringen. Wenn ihr jetzt einfach so für den Gottesdienst das benutzt, dann lasst es gern liegen. Wir sammeln die dann ein und teilen sie nächste Woche wieder aus. Aber die sind für euren Gebrauch gedacht und genau, macht davon Gebrauch, während wir uns jetzt in den nächsten Wochen mit dem Markus-Evangelium beschäftigen. Ich möchte noch mit uns beten und dann hören wir gemeinsam auf Gottes Wort. Herr, wir danken dir dafür, dass wir alles vor dir niederlegen dürfen, in deine Hände legen dürfen. Du bist ja groß genug, um unsere Sünden, unsere Sorgen, unsere Zweifel zu tragen. Und ja, in diesem Bewusstsein wollen wir immer wieder auch zu dir kommen. Ja, dass du unser Gott bist, dass du für uns sorgst, dass du für uns bist. Und so wollen wir auch ja in diesem Vertrauen auf dein Wort hören, dass du es gut mit uns meinst und dass du Fürsorge für uns hast. Und ja, bitte segne dein Wort heute Morgen an uns, wenn es uns auch herausfordert, dass wir nicht davor zurückschrecken, sondern lernen, dir weiter zu vertrauen. Und manchmal möchte dein Wort uns auch zur Umkehr führen. Und wir bitten dich, dass du uns deshalb, wenn wir dein Wort lesen und darauf hören, dass du uns ein weiches Herz gibst für das, was du heute Morgen in unserem Leben bewirken möchtest. Amen. Wir haben unseren letzten Abschnitt im Markus-Evangelium, in Kapitel 9 war das, damit geendet, dass Jesus uns daran erinnert hat, dass wir als seine Jünger das Salz der Erde sind. Und dafür ist es notwendig, dass wir uns als Christen in unserem Leben für Jesus, in unserer Nachfolge unterscheiden von der Welt, die um uns herum ist. Und jetzt kann man sich fragen, ja, was bedeutet das praktisch? Wo wird denn das praktisch, dass sich ein Christ unterscheiden soll von allen anderen Menschen? Heute in unserem Textabschnitt in Markus Kapitel 10 wird Jesus sehr konkret und sehr praktisch und zeigt uns einen Aspekt davon, wie wir uns als seine Jünger unterscheiden sollen von der Welt. Es geht nämlich um das Thema Ehe und Scheidung. Und hier sagt Jesus, wollen wir uns und sollen wir uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten, sondern nach dem Willen Gottes und nach seiner Idee für die Ehe. Jesus hat in den Kapiteln davor und wird das auch immer wieder sagen, gezeigt, was Nachfolge im Kern bedeutet. Es bedeutet nämlich, auf seine vermeintlichen Rechte nicht darauf zu bestehen, sondern die Bereitschaft zu haben, der Letzte von allen und der Diener aller zu sein. Ein Jünger, sagt Jesus immer wieder, zeichnet sich aus in seiner Demut und in der Anerkenntnis, dass unser eigenes selbstsüchtiges Herz durch Gottes Gnade verändert werden muss. Und das wendet Jesus jetzt auf diesen Lebensbereich der Ehe an. Und Jesus ist sich sehr bewusst, und das weiß er, dass eine Ehe auch sehr schwierig sein kann und weit entfernt sein kann von dem Ideal, wie Gott es sich gedacht hat. Und doch gibt Jesus den Seinen auch Kraft, zum einen auch manche herausfordernde Ehe zu erdulden und zum anderen weiter darauf zu vertrauen, dass Gott auch in schwierigen Ehen wirken kann und letztlich der Herr über jedes Menschenherz ist und in seiner Gnade auch Menschenherzen erweichen kann, sowohl für Gott, aber auch für den eigenen Ehepartner. Und wenn jemand Hoffnung für eine schwierige Ehe haben kann, dann doch der Jünger Jesu, der erlebt hat, wie Gott an seinem eigenen Herzen gewirkt hat und dies auch weiter tun kann und will, sowohl bei ihm selbst als auch bei seinem Ehepartner. Und mit dem im Hinterkopf habend, wollen wir jetzt auf Jesu Weisung für die christliche Ehe hören. Und das lesen wir in Markus Kapitel 10, die Verse 1 bis 12. Jesus zog von dort in das Gebiet von Judäa und das Ostjordanland. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm und er unterrichtete sie nach seiner Gewohnheit. Da kamen einige Pharisäer und fragten, darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Was hat Mose über die Scheidung gesagt? Fragte Jesus zurück. Er hat sie erlaubt, wenn man der Frau einen Scheidebrief ausstellt, erwiderten sie. Da entgegnete Jesus, diese Anordnung gab er euch nur, weil ihr so harte Herzen habt. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden völlig eins sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Im Haus wollten die Jünger dann noch mehr darüber wissen. Jesus sagte zu ihnen: Wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie sich von ihrem Mann trennt und einen anderen heiratet. Was Jesus hier über Ehe und Scheidung sagt, das ereignet sich in diesem Kontext der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, die ja immer wieder auf den Plan treten, um Jesus herauszufordern. Und in dem, was er dann sagt, widerlegt er zunächst das falsche Verständnis zur Scheidung der Pharisäer. Das ist, sage ich mal, der erste Teil seiner Antwort oder seiner Lehre. Und dann bekräftigt er danach Gottes ursprünglichen Willen für die Ehe. Und die Pharisäer, wie wir von ihnen erahnen können, führen wie so häufig nichts Gutes im Schilde. Sie kommen nicht, um von Jesus zu lernen, sondern sie wollen ihn als Prediger, als Lehrer, als Mann Gottes diskreditieren. Sie wollen ihm schaden, sie wollen ihn zu Fall bringen, deshalb stellen sie ihm eine Falle. Sie wollen ihn loswerden. Und es heißt da in Vers 2 direkt, sie sind gekommen, um ihn eine Falle zu stellen. Oder man könnte auch übersetzen, um ihn zu versuchen. Und das ist interessant, weil dieses Wort eine Falle stellen oder versuchen, das kommt im Markus-Evangelium 4-mal vor. 3-mal sind es die Pharisäer, die Jesus versuchen. Und das allererste Mal sind es nicht die Pharisäer, die Jesus versuchen, sondern jemand anderes, der Jesus versuchen möchte, zu Fall zu bringen, nämlich Satan. Und das ist ein kleiner Hinweis darauf, aus welcher Richtung diese Frage kommt, aus welcher Richtung diese Falle kommt. Sie erwarten, dass Jesus auf diese Frage, ob ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen darf, mit Nein antworten wird und denken, dass Jesus damit ja dem Gesetz Mose widersprechen würde. Denn wie sie dann auch erklären, hat Mose ja Scheidungen eindeutig erlaubt. So dachten sie zumindest. Und wer dem Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat, widerspricht, der wäre als ein Lehrer der Wahrheit Gottes disqualifiziert. Das war so grob der Plan der Pharisäer. Und sie merken, wie so häufig, wenn sie sich mit Jesus anlegen, dass dieser Schuss absolut nach hinten losgeht. Und wir wollen jetzt mal hinsehen, was genau passiert. Sie stellen ihm diese Fangfrage und Jesus in typischer Manier antwortet mit einer Gegenfrage. Das ist eigentlich häufig das, was Jesus macht. Er fragt sie: Was hat denn Mose über die Scheidung gesagt? Und sie geben siegessicher zur Antwort: Ja, Mose hat sie ja erlaubt. Steht ja da, wenn man der Frau einen Scheidebrief ausstellt, dann kann man sie scheiden lassen. Woraufhin Jesus dann antwortet: Diese Anordnung gab er euch nur, weil ihr so harte Herzen habt. Jesus sagte: Ja, ihr habt recht. Im Gesetz des Mose wird die Frage der Scheidung geregelt, wie man da verfahren soll, dass man der Frau einen Scheidebrief ausstellen soll, was eine Regelung war, um die Frau zu schützen. Aber dass Scheidungen aufgrund von menschlicher Sünde passieren und dass sie geregelt werden müssen, ist weit davon entfernt, dass Gott sie gutheißt bzw. sie erlaubt. Und er sagt: Diese Regelung des Scheidebriefs gab es aufgrund eurer Herzenshärte, weil ihr so sehr schon Gott abgelehnt hattet und gegen ihn rebelliert hattet und seinen Schöpferwillen in so vielen Punkten missachtet habt. Deshalb hat er euch eine solche Regelung gegeben. Und daraus sehen wir, dass Jesus es so verstand, dass es im Alten Testament Gesetze gab, zum Beispiel solche, die die Scheidung regelten. Aber das waren sozusagen Zugeständnisse an die Sündhaftigkeit des Menschen. Aber sie stellen damit nicht den eigentlichen und ursprünglichen Schöpferwillen dar. Und die Pharisäer leiteten von diesem Vers, der steht in 5. Mose 24, leiteten sie ein Scheidungsrecht ab. Sie verstanden das: Okay, dann darf man sich ja scheiden. Und zu der Zeit Jesu gab es zwei rabbinische Schulen, die untereinander gestritten haben. Die Schule von Schamai und die von Hillel. Die von Schamai war in der Frage nach der Scheidung eher streng und restriktiv. Aber Hillel und seine Schüler waren sogar der Ansicht, dass ein Mann sich quasi aus jedem Grund von seiner Frau scheiden konnte. Frauen konnten sich übrigens nach jüdischem Recht nicht von ihren Männern scheiden. Sie konnten das quasi erbitten, aber sie konnten selber keine Scheidung initiieren. Und laut Hillel reichte es schon, dass die Frau das Essen hat anbrennen lassen, dass sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen konnte. Und damals hat man sich scheiden lassen, um dann eine neue Ehe mit einer anderen Frau einzugehen. Und in diesem Kontext stellen sie diese Frage und in diesem Kontext beantwortet Jesus auch diese Frage. Bevor wir uns jetzt noch anschauen wollen, was wie Jesus dann im zweiten Teil noch darauf antwortet, möchte ich noch etwas über die Pharisäer an dieser Stelle sagen. Weil immer wieder sehen wir die Pharisäer als eine Art Negativbeispiel in den Evangelien, sowohl was ihre Auslegung der Schrift, der Bibel angeht, als auch was ihre Haltung gegenüber der Bibel angeht. Und beides hat miteinander zu tun. Jesus hat immer wieder den Umgang der Pharisäer mit der Schrift kritisiert, nämlich dass sie sich ausschließlich oder vor allem auf den äußeren Buchstaben konzentriert haben und fokussiert haben, als auf den geistlichen Gehalt der Schrift. Das heißt, auf das, was vielleicht äußerlich da steht, ha, da gibt es ein Vers, da steht Scheidung drin, das heißt, ich darf mich scheiden lassen, anstatt auf das, was Gott ursprünglich eigentlich sagen wollte. Und sie haben dieses Wort gelesen und das reichte ihnen. Und sie genügten sich damit, dass sie in der Schrift lasen, dass ein Mann, wenn er sich scheiden lässt, seiner Frau einen Scheidebrief geben sollte. Aber sie haben völlig den größeren Zusammenhang der Schrift missachtet. Wenn Jesus sie fragt, was hat denn Mose gesagt, dann meint er nicht nur dieses einzelne Gebot oder dieses einzelne Gesetz, was das geregelt hat, sondern von Anfang an der Schrift. Was steht denn bei Mose in den Schriften des Alten Testaments? Und auch uns kann es passieren, dass wir so mit der Schrift umgehen, dass wir die Schrift vielleicht etwas sagen lassen und uns auf die Schrift berufen, ohne dass es von Gott so gemeint ist. Und vielleicht war das, oder wahrscheinlich war das bei den Pharisäern so, dass ihnen auch das, was die Schrift gesagt hat, nicht gefallen hat. Und das kann auch bei uns der Grund sein, dass wir sagen, oh, das ist doch zu hart. Und dann versuchen wir irgendwie einen Ausweg daraus zu finden und das umzudeuten, ohne dass Gott das eigentlich so gemeint hat. Und bei den Pharisäern war es so, anstatt ihr Herz mit dem, was die Bibel sagt, in Einklang zu bringen, haben sie eher versucht, die Bibel in Einklang zu bringen mit dem, was ihr Herz gesagt hat. Und für uns ist die Frage, sind wir bereit, uns dem, was Gott durch sein Wort sagt, unterzuordnen? Das heißt, uns selber von der Bibel korrigieren zu lassen, uns darunter zu stellen, oder verdrehen wir die Schrift so, dass sie zu unserer vorgefertigten Meinung passt? Und das ist dann auch die Frage nach unserer Haltung gegenüber der Schrift. Also wie wir die Schrift auslegen und unsere Haltung gegenüber der Schrift hängt oft sehr eng miteinander zusammen. In Markus 8, Vers 14, sagt Jesus in einer ganz ähnlichen Situation, wo auch die Pharisäer kommen, um ihn auf die Probe zu stellen oder zu versuchen, sagt er zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und diese Warnung gilt auch uns heute. Das heißt, lasst uns, wenn wir die Bibel lesen, so lesen und auslegen, wie Gott es gemeint hat. Und bereit sein, unsere Herzen von Gottes Wort herausfordern und korrigieren zu lassen, anstatt es umzudrehen, dass wir versuchen, Gottes Wort so zu manipulieren, dass es zu uns passt. Aber schauen wir uns jetzt vor allem mal diesen zweiten Teil der Antwort Jesu an, wo er diesen ursprünglichen Schöpferwillen zur Ehe und zur Scheidung darlegt. Ich lese uns dazu nochmal die Verse 6 bis 9. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Deshalb wird ein Mann, und das ist jetzt ein Zitat aus 1. Mose 2, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und sie werden völlig eins sein. Oder sie werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Also er bezieht sich auf diese Texte, die ich vorhin gelesen habe, 1. Mose 1 und 2. Und Jesus macht deutlich, hier lässt sich von dem, wie Gott es sich von Anfang an überlegt hat, wie er uns Menschen geschaffen hat, von dem Zeitpunkt, wo es noch keine Sünde in der Welt gab, hier lässt sich ableiten, was Gottes ursprünglicher Wille für die Ehe von Mann und Frau ist. Jesus beginnt mit den Grundlagen, nämlich, dass die Menschen als Mann und Frau geschaffen sind. Das ist, sage ich mal, ja, die Grundlage für die Ehe. Ohne das gäbe es keine Ehe. Ohne diese Polarität und auch ohne die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau könnte es gar nicht dieses Zusammenkommen, diese Ein-Fleisch-Einheit der Ehe geben. Mann und Frau sind so ein bisschen wie zwei Puzzleteile, die aufeinander abgestimmt sind und zusammenpassen. Und mir ist bewusst, dass diese biblische Lehre heutzutage auch massiv in Frage gestellt wird, dass es auch im deutschen Recht inzwischen möglich ist, eine gleichgeschlechtliche Ehe einzugehen. Aber wir sehen hier bei Jesus und auch am Anfang der Bibel, dies entspricht nicht dem ursprünglichen Willen des Schöpfers. Für eine Ehe grundlegend und konstitutiv aus biblischer Sicht ist, dass es eine Verbindung ist, die eingegangen wird zwischen einem Mann und einer Frau. Und diese Verbindung bezeichnet Jesus im Einklang mit dem Bericht dann aus 1. Mose als eine Einheit, wie, dass man sagen könnte, sie sind ein Fleisch geworden. Jesus sagt, durch den Eheschluss sind Mann und Frau nicht mehr zwei, sondern eins. Und das ist jetzt spannend, was meint die Bibel denn damit, wenn sie von dieser Einheit von Mann und Frau in der Ehe als ein Fleisch spricht und sie so bezeichnet? Erstens, sie ist eine von Gott gestiftete und objektive Einheit. Das heißt, die zwei Personen bleiben zwar unterscheidbar voneinander, werden aber zu einer neuen sozialen und geistlichen Einheit. Sie gelten vor Gott als eins. Und Jesus kann deshalb auch davon sprechen, dass Gott die beiden Menschen zusammengefügt hat. Gott hat da etwas getan. Er hat sie zusammengefügt. Es ist also mehr, als dass man in einer Partnerschaft zusammenlebt, dass man Gefühle füreinander hat, sondern vor Gott gelten diese Menschen als eine Einheit. Dann zweitens, ein Fleisch zu sein, beinhaltet auch natürlich die körperliche Dimension. Mann und Frau sind ein Fleisch durch die sexuelle Vereinigung, durch die leibliche Ergänzung und durch die Möglichkeit, Nachkommen, also Kinder zu haben. Auch in den Kindern ist quasi dann, kommt dieses Einfleisch ja, zur Geltung. Unsere Kinder sind irgendwie ein Eins aus Alena und mir. Durch Sexualität wird diese von Gott geschaffene Einheit besiegelt und ausgelebt. Da wird das quasi auf intimste Weise deutlich und sichtbar, dass Mann und Frau in der Ehe ein Fleisch sind. Durch die körperliche Vereinigung sagen Mann und Frau zueinander, ich bin eins mit dir. Und vielleicht als kleinen Einschub, ich habe neulich auch mit jemandem über diese Stelle im Matthäus-Evangelium gesprochen. Jesus sagt das, was er hier sagt, auch in Matthäus 19 zum Beispiel. Und da wird eine Ausnahme genannt, dass man sich scheiden lassen kann. Und zwar ist es die Ausnahme, dass von einem der beiden Ehepartner Ehebruch begangen wird. Also ein Mensch oder ein Ehepartner sich sexuell mit einem anderen Menschen vereinigt hat. Und das macht, das ist auch verständlich, warum es diese, sage ich mal, Ausnahme gibt. Weil wenn Mann und Frau durch die sexuelle Vereinigung symbolisieren und zeigen, sie sind eins, und dann von außen jemand da reinkommt, dann wird dadurch diese Einheit gebrochen und kaputt gemacht. Das heißt, wenn einer der verheirateten Partner sich mit einem anderen Menschen sexuell verbindet, dann führt diese ursprüngliche Ehe zwischen dem ersten und dem Mann und der Frau dadurch gebrochen. Und da sehen wir, wie wichtig diese körperliche Dimension in der Ehe auch ist. Dann drittens bedeutet ein Fleisch zu sein eine ganzheitliche, persönliche Hingabe an den anderen. Das heißt, man gibt sich dem anderen ganz hin, mit seinem Körper, mit seiner Seele, mit seinem Leben, ohne irgendetwas zurückzuhalten. Also man kann nicht heiraten und sagen, ja, ich gehöre jetzt weiter nur mir selbst in dem Sinne, sondern man schenkt sich dem anderen ganz und man verpflichtet sich dem anderen zu exklusiver Treue. Das heißt, niemand anderes soll von außen in diese Einheit eindringen. Man gehört durch die Ehe dem anderen, man gehört einander auf eine Art und Weise, wie man sonst niemandem, keinem anderen Menschen gehört. Und von dem Zeitpunkt an, wo man verheiratet ist, teilt man sein Leben miteinander und hat einen gemeinsamen Lebensweg und auch ein gemeinsames Lebensschicksal. Das heißt, in Eheversprechen heißt es ja manchmal, dass man in guten wie in schlechten Tagen einander lieben und treu sein möchte. Das bedeutet, alles, was mir passiert, passiert nicht mehr nur mir, oder alles, was Alena passiert, passiert nicht nur ihr, sondern es passiert uns. Wir sind eine Einheit, wir sind gemeinsam davon betroffen und wir teilen Reichtum und Armut und alle anderen Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam miteinander. Und ganzheitlich hinzugeben bedeutet deshalb auch lebenslänglich, denn wenn ich mich einem Menschen ganz gegeben habe, dann ist es verbindlich und kann nicht widerrufen werden. Nur wenn einer der Ehepartner stirbt und dadurch dieser Bund aufgelöst wird, könnte der hinterbliebene Ehepartner neu mit einem anderen Menschen einen Bund eingehen. Und viertens müssen wir dann von der Bibel auch sehen, dass dieses Ein-Fleisch-Sein von Mann und Frau auch christologisch gedeutet wird, das heißt auf Christus hin. Paulus nimmt im Epheserbrief Kapitel 5 genau darauf Bezug und erklärt, dass die Ehe zwischen Mann und Frau ein Abbild ist der Einheit zwischen Christus und der Gemeinde. Die Ehe bildet das ab, was geistlich wahr ist von Jesus Christus und der Gemeinde. Jesus Christus ist für die Gemeinde gestorben und hat mit seinem Blut einen Bund mit der Gemeinde geschlossen, mit seiner Braut. Und durch diesen Bund mit Christus sind wir eins mit Christus. Und das bedeutet, dass er seinen ganzen Reichtum mit uns teilt, seine Gerechtigkeit, sein Leben, seine Gotteskindschaft und wir mit ihm unsere Armut teilen dürfen und er das auf sich nimmt. Wir teilen mit ihm unsere Schwachheit, unsere Sünde, er nimmt das alles auf sich und wir werden eins. Und darin, dass Jesus bereit war, das zu tun, sehen wir eigentlich die vollkommenste und schönste Form der Liebe, diese aufopferungsvolle Liebe, dass sich Christus unsere angenommen hat, obwohl wir eigentlich unwürdig dafür waren. Und auch darauf soll die Ehe von Mann und Frau hindeuten, auf diese Liebesbeziehung, auf diesen Liebesbund zwischen Christus und der Gemeinde. Und weil die Ehe das ist, eine Ein-Fleisch-Einheit, in der Gott zwei Menschen zusammenfügt, sagt Jesus, sollen Menschen sie nicht scheiden. Gott hat die Menschen zusammengefügt, deshalb soll der Mensch sie nicht scheiden. Das heißt, von Gottes Idee her ist, sagt Jesus, die Ehe unauflöslich. Sie ist kein vorübergehender Vertrag. Ich habe das auch nochmal gelesen, auch nach deutschem Recht ist es so, dass die Ehe lebenslänglich gedacht ist. Und es ist kein Vertrag, den man schließt auf Zeit und sagt, gut, jetzt in der Zeit ist es vielleicht ganz zweckdienlich, wir können zusammen Steuern sparen und dann heiraten wir und dann lösen wir das irgendwann wieder auf. So ist es nicht gedacht von Gott. Und sie ist auch keine Verbindung, die nach Belieben wieder aufgelöst werden kann. Und Jesus fordert die Pharisäer hier heraus, weil sie haben die Ehe genau dazu gemacht. Sie haben die Ehe zu etwas gemacht, was leichtfertig wieder aufgelöst werden konnte. Und Jesus widerspricht ihnen hier. Und er führt sie zurück zu dem, wie Gott sich die Ehe ursprünglich gedacht hatte. Und Jesus macht dann deutlich, auch in dem Gespräch mit seinen Jüngern, dass dieser Wille Gottes für die Ehe für seine Jünger verbindlich ist. Und sie sich dadurch, aber auch, also sie damals, aber auch wir heute, sich unterscheiden sollen von ihrem Umfeld. Dadurch sind sie auch ein Stück weit Salz in dieser Welt. Und ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass in einem Umfeld, in dem der Wert der Ehe immer weniger gesehen wird, dass wir als Christen in unserer Gesellschaft, da wo wir sind, einen Unterschied machen können. Nicht nur, indem wir grundsätzlich bereit sind, eine verbindliche und lebenslange Partnerschaft in der Ehe einzugehen, sondern auch dadurch, dass wir die Ehen, die wir eingegangen sind, halten und miteinander durch dick und dünn gehen und sie nicht leichtfertig aufgeben und miteinander verbunden bleiben und wir uns auch dadurch ein Stück weit bewusst gegen den Zeitgeist stellen, der heutzutage überall propagiert und sagt, du selbst musst doch glücklich werden. Das ist doch das Wichtigste in deinem Leben, dass du glücklich bist. Und wenn dein Ehepartner dich nicht mehr glücklich macht, dann lass dich scheiden, dann such dir einen neuen Partner und fang doch mal von vorn an. Das ist das, was ich auch schon oft gehört habe von anderen, warum sie sich haben scheiden lassen. Und als Christen können wir diesem Denken etwas entgegensetzen. Als Christen, als Kinder Gottes wissen wir, dass unser Glück im tieferen Sinne in keiner Partnerschaft der Welt gefunden werden kann. Kein anderer Mensch kann uns glücklich machen, weil in gewisser Weise kann nur Gott uns dieses tiefe Seelenglück, diese Freude schenken, wonach sich unser Herz sehnt und kein anderer Mensch. Und als Christen folgen wir Jesus Christus, der sich am Kreuz hingegeben hat, um seine Braut zu gewinnen, um seine Braut, die Gemeinde, zu lieben. und durch seinen Geist bekommen auch wir als seine Nachfolger die Kraft, ihm zu folgen und lernen von ihm, bereit zu sein, uns selbst zu verleugnen und unseren Ehepartner durch Liebe zu gewinnen, anstatt uns wieder von ihm zu trennen. Dafür kann uns nur Gott die Kraft geben in manchen Situationen. Und wir sehen, das ist ganz interessant, im Matthäus-Text, Kapitel 19, das könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen, sehen wir, wie die Jünger darauf reagiert haben, als Jesus das gesagt hat. Sie sagen nämlich, also sie sind völlig schockiert und sie zeigen damit eigentlich, dass sie auch sehr verhaftet waren in dem Denken ihrer Zeit, weil sie sagen unter Schock, dann ist es ja besser gar nicht zu heiraten. Jesus, wenn das so ist, dass man wirklich aufs Leben miteinander verbunden ist und man nicht wieder die Freiheit hat, wieder sich zu trennen, dann ist es ja besser gar nicht zu heiraten. Aber Jesus ist nicht bereit, dann sich seinen Jüngern anzupassen oder die Idee Gottes und den Maßstab Gottes zu senken und herunterzuschrauben an das, was uns als Menschen möglich zu sein scheint. Er sagt nicht, stimmt, liebe Jünger, ihr habt recht, das ist wirklich zu schwer. Einigen wir uns darauf, dass wir sagen, okay, es ist irgendwie Gottes Ideal, aber in der Praxis ist es auch okay, wenn wir hinter diesem Ideal zurückbleiben. Nein, Jesus sagt das nicht. Und er zeigt uns einen anderen Lösungsweg auf, wie wir damit umgehen sollen, dass wir oft hinter diesem Ideal Gottes zurückbleiben. Das ist Jesus ja bewusst, dass es uns nicht immer gelingt, den Maßstäben Gottes zu entsprechen. Und dieser Lösungsweg bezieht sich nicht nur auf Fragen der Ehe, sondern auch auf andere Fragen. Jesus sagt, wenn unser Gewissen uns bewusst macht, dass wir gegen Gott gesündigt haben, dann bekennen wir unsere Verfehlungen und Unzulänglichkeiten vor ihm. Wir entschuldigen sie nicht, sondern wir sagen, ja Gott, dein Wort sagt so, aber ich habe es anders gemacht. Ich bekenne das vor dir. Wir empfangen von ihm Vergebung für die Sünden, die wir bekannt haben, und dann machen wir uns in seiner Kraft wieder neu auf dem Weg, danach zu streben, nach seinem guten Willen zu leben. Und das ist der Weg des Glaubens und der Umkehr, zu dem Jesus uns ruft. Jesus versteht, wie viel auf dem Spiel steht, besonders in Bezug auf die Ehe, Gottes Schöpferwillen über Bord zu werfen. Er sieht, wie gefährlich das wäre, wenn wir sagen, okay, das ist zwar Gottes Idee, aber wir gehen jetzt einen anderen Weg. Er weiß, dass die Institution der Ehe zwischen Mann und Frau das Fundament ist für gesunde Familien und für eine gesunde Gesellschaft. Und deshalb ist er nicht bereit, das aufzugeben. Und es wird natürlich nicht gerne darüber gesprochen, das so klar zu sagen, weil man verständlicherweise Sorge davor hat, Menschen auf die Füße zu treten. Aber wenn Ehen zerbrechen, bleibt das selten folgenlos, sowohl für die Geschiedenen als auch für deren Umfeld. Und Alena und ich, vielleicht kann ich das mal persönlich sagen, unsere Eltern haben sich beide scheiden lassen. Wir haben das beide zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unserem Leben erfahren, was es bedeutet, in einer Familie zu sein, wo sich Mann und Frau geschieden haben. Und ich glaube, selbst unsere Eltern würden nicht abstreiten, dass das nicht folgenlos geblieben ist und dass es nicht gut war. Und vielleicht sieht das auf den ersten Blick nicht so aus, aber durch die Bekräftigung des Willens Gottes für die Ehe setzt Jesus auch der Geringschätzung von Frauen zu der damaligen Zeit etwas entgegen. Es war nämlich so, dass dieses eher freizügige und laxe Eheverständnis, was es damals gab, natürlich vor allem Männern in die Karten gespielt hat, denn Frauen konnten sich ja nicht von ihren Männern scheiden lassen. Und wir haben schon gesehen, wie leichtfertig manche Männer sich von ihren Frauen scheiden ließen. Und das brachte dann oft große existenzielle Nöte und Herausforderungen für eine Frau in der Zeit. Und manchmal war es wohl so, dass dann nicht einmal dieser Scheidebrief ausgestellt wurde und damit konnte eine Frau auch nicht wieder neu heiraten, oder falls sie das getan hat, ging sie das Risiko ein, dass ihr früherer Ehemann irgendwann zurückkommt und sagt, hey, warte mal, das ist doch die Frau, die ich geheiratet habe, und sie doch noch als seine Ehefrau beanspruchte. Deshalb müssen wir Jesus hier so verstehen, dass er wirklich auch Frauen schützen möchte und vor allem Männer aufruft, die Männer seiner Zeit, zu ehelicher Treue und ihnen untersagt, nach Belieben sich eine neue Frau zu suchen, wenn die erste Frau ihnen nicht mehr passte. Also Gottes Nein zur Scheidung ist deshalb auch ein Schutz gegen die menschliche Selbstsucht, durch die die Ehe damals, aber auch heute bedroht ist. Und dann sehen wir, dass auch hier wieder ab Vers 10 eine Nachbesprechung gibt zwischen Jesus und seinen Jüngern. Das haben wir jetzt schon häufiger gesehen. In einem Haus stellen sie dann Jesus nochmal weitere Fragen und haben ein tieferes Gespräch mit ihnen. Und Jesus unterstreicht hier das Vorhergesagte nochmal, indem er erklärt, dass ein Mann gegenüber seiner ersten Frau Ehebruch begeht, wenn er sich von seiner Frau scheidet und eine andere Frau heiratet. Und dann sagt er, das Gleiche gilt auch für die Frau. Und damit sehen wir, wie ernst Jesus diese Angelegenheit ist, weil er deutlich macht, das ist eine Frage, in der es um die 10 Gebote geht, um die wichtigsten Gebote Gottes, wo es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Das heißt, er macht ihnen deutlich, liebe Pharisäer, ihr dachtet oder ihr meint, auf Gottes Seite zu stehen, ihr denkt, dass Gottes Gesetz euch schützt und es auf eurer Seite ist mit eurer freizügigen Einstellung zur Ehescheidung, aber er zeigt ihnen, wie sehr sie sich getäuscht haben. Und Jesus zeigt, es ist Gottes Wille, dass eine Ehe nicht geschieden wird. Mir ist sehr bewusst, dass das, was Jesus hier lehrt, herausfordernd ist, dass es auch viele Fragen bei dem einen oder anderen hervorrufen kann und dass es auch manche von uns auch auf schmerzhafte Weise daran erinnert, dass wir selber versagt haben in Beziehungen oder daran, dass andere Menschen durch ihr Verhalten uns Leid zugefügt haben. Und ich möchte versuchen, deshalb noch ein paar Anregungen zu geben, wie wir diesen Text auf uns wirken lassen könnten und vielleicht damit auch die eine oder andere Frage noch beantworten, die euch jetzt durch den Kopf geht. Und wenn ihr danach immer noch Fragen habt, was sehr gut möglich ist, dann sprecht mich gerne nochmal an zu einem späteren Zeitpunkt. Aber dieses Thema ist wirklich sehr weit, sehr komplex und es gibt meistens keine ganz einfachen Antworten auf knifflige ethische Fragen. Und diese Predigt hat auch nicht den Anspruch, jetzt jede Frage, die es dazu gibt, zu beantworten, sondern einmal diese Grundzüge, wie Jesus sie gelehrt hat, auszulegen. Das Erste, was ich uns allen sagen möchte, ist, wir alle haben gesündigt, was unsere zwischenmenschlichen Beziehungen angeht. Wir alle sind Sünder und wir alle versagen in unseren Beziehungen. Keiner von uns könnte hier den ersten Stein auf jemand anderen werfen, weil keiner von uns sündlos ist. Und es ist wichtig, sich das vor Augen zu halten, dass jeder Mensch, jeder von uns auch in sich das Potenzial trägt zu selbst den schlimmsten Verfehlungen. Es wäre arrogant und stolz zu sagen, wenn ich sagen würde, nein, das könnte mir niemals passieren. Niemals könnte ich mich scheiden lassen. Niemals würde ich meine Frau hintergehen. Das könnte es nicht in meinem Herzen geben. Das wäre stolz. Und dass sich dieses Potenzial vielleicht noch nicht entfaltet hat oder nicht Bahn gebrochen hat, liegt daran, dass Gott das verhindert hat. Dass er in seiner Gnade das verhindert hat. Und deshalb ist Stolz heute Morgen völlig fehl am Platz. Auch bei denen von uns, die sagen können, das, was Gott gebietet, daran habe ich mich von meiner Jugend an gehalten. Anstatt stolz zu sein, sollten wir lieber Gottes Gnade dafür rühmen, durch die allein wir vor dem ein oder anderen Fehltritt in unserem Leben bewahrt wurden. Vielleicht können wir sagen, ja, ich habe mich bis jetzt nicht scheiden lassen. Und dann sollten wir hinzufügen, durch Gottes Gnade. Gottes Gnade hat das geschenkt und er hat mich davor bewahrt. Und auch Stolz im Hinblick auf andere ist uns versagt. Niemand von uns sollte auf jemand anderes herabblicken und ihn verurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Vielmehr sollten wir versuchen, eine Gemeinde zu sein, in der Menschen sich wohlfühlen, die gesündigt haben. Eine Gemeinde zu sein, an dem Sünder sich wohlfühlen. Und ich sage das jetzt mal so in dem Sinne provokant. Ich meine natürlich nicht damit, dass wir Sünde gutheißen und alles okay ist und nichts mehr dagegen sagen, sondern in dem Sinne, wie Sünder sich auch bei Jesus wohlgefühlt haben. Sie wussten, er verdammt sie nicht, er verurteilt sie nicht, er meidet sie nicht, sondern er zeigt ihnen seine Barmherzigkeit. Und durch diese Barmherzigkeit wurden sie zur Umkehr geführt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir uns in Acht nehmen vor diesen pharisäischen Tendenzen in unseren eigenen Herzen. Wir alle haben einen kleinen Pharisäer in unserem Herzen. Und die Pharisäer wollten den Maßstab Gottes so weit senken, dass sie seine Forderungen sehr einfach erfüllen konnten, ohne ihr sündiges Herz von Gott verändern zu lassen. Und das sollten wir nicht tun. Wir sollten diesen Text, auch wenn er herausfordernd ist, nicht versuchen, irgendwie herunterzuspielen oder das, was Gott gesagt hat, herunterzuspielen, sondern ihn lieber in seiner ganzen Wucht auf uns wirken lassen. Und wenn Jesus uns überführt von Sünde, die wir begangen haben oder die wir im Begriff sind zu begehen, dann sollten wir nicht sagen, ach, das ist alles halb so schlimm oder so streng wird Gott es nicht gemeint haben. Nein, Jesus ruft uns immer zur Umkehr auf und zur Buße. Nicht Gottes Wort muss angepasst werden und braucht Veränderung, sondern unser eigenes Herz braucht Veränderung. Und so sollten wir unsere Sünden vor Gott bekennen, die Vergebung, die er uns zuspricht, in Anspruch nehmen. Jedem, der umkehrt, spricht er seine Vergebung zu und dann mit Gottes Hilfe einen Neuanfang machen. Drittens, lasst uns mit Gottes Gnade rechnen. Lasst uns mit Gottes Eingreifen und mit seinem Wirken rechnen. Auch wenn das hier nicht explizit gesagt wird, erinnert uns dieser Text daran, dass wir einfach angewiesen sind darauf, dass Gott wirkt und dass er uns seine Gnade zuteil werden lässt. Wenn wir aus eigener Kraft die Gebote Gottes halten könnten, dann hätte Jesus nicht für uns sterben müssen. Und dann hätte er uns nicht seinen Geist geben müssen. Und mir ist das durchaus bewusst, dass manche Ehen auch sehr herausfordernd und schwierig sind und dass Scheidung manchmal die einzig menschlich vernünftige Lösung zu sein scheint. Und es scheint in manchen Situationen unmöglich zu sein, an der Ehe festzuhalten und dem Ehepartner weiter mit Liebe zu begegnen. Aber genau dazu ruft Jesus uns und dazu gibt er uns auch die Kraft. Durch Gottes Gnade können wir Versuchungen widerstehen und wir können eine Liebe üben, die über unser eigenes Vermögen hinausragt, weil Jesus in uns lebt und diese Liebe von Jesus kommt und nicht von uns selbst. Und mit Gottes Gnade zu rechnen, heißt auch in Bezug auf den Ehepartner mit Gottes Gnade rechnen. Er kann auch unseren schwierigen Ehepartner verändern. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir ein befreundeter Pastor erzählt hat. Um die Ehe einer Frau in seiner Gemeinde stand es sehr schlecht und eigentlich stand schon so das Thema Scheidung im Raum. Aber Gott hat dann auf erstaunliche Weise die Situation gewendet. Eines Tages kam der Mann in das Wohnzimmer und fragte seine Frau nach ihrem Glauben. Also sie war lange gläubig und er war bis dahin noch nicht gläubig. Er hatte das immer abgelehnt und er kommt eines Tages einfach zu ihr und sagt, sag mal, was, erklär mir das mal, was glaubst du da eigentlich? Und dann fing er an, in der Bibel zu lesen, ist Christ geworden, ist dadurch ein komplett neuer Mensch geworden und Gott hat auf diese Weise diese Ehe gerettet und das kann er auch für deine Ehe tun. Aber dafür ist es auch wichtig, und das ist der vierte Punkt, dass wir den Wert und die Heiligkeit der Ehe hochhalten. Ich habe vor einiger Zeit eine Frau seelsorgerlich begleiten dürfen, die sich mit Eheproblemen an mich gewendet hat. Und in den Gesprächen habe ich leider erfahren, dass sie und ihr Mann selbst von anderen Christen ermutigt wurden und ermuntert wurden, die Ehe aufzugeben und sich scheiden zu lassen. Andere Christen haben mir gesagt, ja, dann lasst euch einfach voneinander scheiden, heiratet nochmal neu. Und ich glaube nicht, dass wir von Gott her die Freiheit und das Mandat dazu haben. Stattdessen sollten wir angefochtene und herausgeforderte Ehepaare versuchen zu stärken, für sie beten, sie begleiten und daran festhalten, dass es Gottes Wille ist, dass die Ehe nicht geschieden wird. Und jetzt weiß ich, kann man natürlich fragen, aber gibt es da nicht auch Ausnahmen? Gibt es nicht Ausnahmefälle, wo das doch der richtige Weg ist? Was ist, wenn es zu Gewalt in der Ehe kommt? Was ist, wenn einer der beiden dem anderen untreu geworden ist? Ich habe vorhin schon angedeutet, dass es in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium von Jesus eine Ausnahme genannt wird, von der Markus uns hier nicht berichtet. Und da lesen wir, wie Jesus sagt, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, es sei denn, sie ist ihm sexuell untreu geworden, begeht Ehebruch. Das heißt, eine Scheidung und auch eine anschließende Wiederheirat ist aus biblischer Sicht dann legitimiert, wenn der Ehepartner durch sexuelle Untreue den Ehebund schon gebrochen hat. Was aber nicht heißt, dass in einem solchen Fall die Scheidung geboten ist. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie der Ehepartner oder der sündigende Ehepartner dann auch mit der Situation umgeht. Ich weiß von Ehepaaren, die selbst nach einem derartigen Treuebruch zusammengeblieben sind und Vergebung erleben konnten und Heilung erfahren haben. Und dann gibt es natürlich noch auch die Stelle im 1. Korintherbrief, wo ein Christ einer Scheidung nicht im Weg stehen soll, wenn sich sein ungläubiger Partner von ihm trennen möchte, weil er Christ geworden ist. Das steht in 1. Korinther 7. Aber ansonsten sind in der Bibel keine Gründe für eine Scheidung genannt. Das bedeutet aber auch nicht, dass man als Christ immer gute Miene zum bösen Spiel machen muss. Wenn man Schwierigkeiten in der Ehe hat, sollte man sich Hilfe holen. Das heißt nicht, ja, dann muss ich jetzt einfach Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch. Nein, wir sollen uns Hilfe holen. Und auch Gewalt oder Missbrauch sollte niemals toleriert werden. In einer solchen Situation hat natürlich der Schutz von Opfern vor Gewalt oberste Priorität. Dann noch fünftens, lasst uns, wenn wir heiraten, es mit Bedacht tun. Und wenn wir verheiratet sind, selbst alles uns Mögliche tun, um dass die Ehe erhalten bleibt. Viele Scheidungen hätten vermieden werden können, wenn die Ehe erst gar nicht eingegangen wäre. Ein Freund von mir hat mir das erzählt, oder ja, wir haben da auch ausführlicher drüber gesprochen, dass er sich nach einem Jahr Ehe hat wieder scheiden lassen. Er ist ein Jahr älter als ich, und er hat mir danach gesagt, sie haben zu schnell geheiratet und sie haben sich eigentlich nicht genug gekannt. Und gerade weil die Ehe als eine lebenslange Beziehung gedacht ist, sollten wir uns sehr gut überlegen, ob wir bereit sind, mit diesem Menschen trotz seiner Fehler und Macken und Kanten durchs Leben zu gehen. Und dafür sollten wir uns die Zeit nehmen, auch diese Macken und Kanten und Fehler erstmal kennenzulernen. Und wenn wir geheiratet haben, ja, dann sollten wir, und das ist gar nicht zynisch gemeint, sollten wir das Beste daraus machen. Lasst uns alles daran setzen, dass unser Ehepartner gerne mit uns verheiratet ist. Es wäre fatal, wenn sich jemand denkt, ja, der andere kann sich ja jetzt nicht mehr von mir trennen, dann muss ich mir ja keine Mühe geben. Aber Gott sagt nein. Unsere Berufung von Gott ist, dass wir natürlich uns Mühe geben und dem anderen lieben und dem anderen es so einfach wie möglich machen, mit uns verheiratet zu sein. Natürlich ist auch die Ehe idealerweise eine Beziehung, die von gegenseitiger Liebe, von Annahme, von Hingabe, von Frieden geprägt ist. Und es ist, wie auch sonst in unserer Heiligung, unsere göttliche Berufung, dieses Ideal Tag für Tag anzustreben. Natürlich fallen wir dem immer wieder zurück. Alena und ich haben uns das Wochenende auch gestritten. Wir fahren nachher noch in Urlaub. Das ist total stressig, mit drei Kindern zu packen. Und natürlich wirft man sich dann mal Dinge an den Kopf. Natürlich bleiben wir alle hinter diesem Ideal zurück. Und es ist nicht immer friedevoll und nicht immer liebevoll. Aber es ist unsere Berufung von Gott, es trotzdem aufs Neue zu versuchen und das anzustreben und von Christus mehr zu lernen, wie wir gute Ehemänner und gute Ehefrauen sein können. Und jetzt noch letztens und sechstens, lasst uns die Ehe hochhalten, aber auch nicht überhöhen. Lasst uns die Ehe hochhalten und hochachten, aber auch nicht überhöhen. Die Ehe wird von Christen in der Regel, und so sollte es ja auch sein, als ein hohes Gut angesehen. Aber manchmal führt das dazu, dass es zu einer Überhöhung der Ehe kommt, die nicht biblisch ist. Ich habe während meines Theologiestudiums Christen aus allen möglichen, sage ich mal, Richtungen kennengelernt und auf einige Christen getroffen, die aus Gemeinden kamen, in denen man sehr komisch angesehen wurde, wenn man mit 21 Jahren noch nicht verheiratet war. Also da hast du irgendwas falsch gemacht, wenn du mit 21 noch nicht verheiratet bist, oder irgendwas ist verkehrt mit dir. Und es schien fast so zu sein, als wäre die Ehe und die Gründung einer Familie das allerhöchste Lebensziel. Das ist das, was erreicht werden muss. Und wenn man das nicht schafft, dann ja, hat man das halt verpasst. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Zu heiraten ist nicht das höchste Lebensziel. Aus biblischer Sicht ist Single-Sein weder schlechter noch besser, als verheiratet zu sein. Denn das höchste Lebensziel ist nicht die Ehe, sondern in einer Beziehung mit Jesus Christus zu sein und ihn durch unsere Nachfolge zu verherrlichen. Und das können wir tun, ob wir verheiratet sind oder unverheiratet sind, auf unterschiedliche Weise. Vor allem, lasst uns erkennen, dass Jesus Christus gekommen ist als der Bräutigam der Gemeinde. Er hat die Gemeinde gerettet, er hat uns gerettet und uns angenommen, um sich nie wieder von uns scheiden zu lassen. Darum geht es. Das ist das Wunder des Evangeliums, das Geschenk einer gnädigen Liebe, die sich zu ewiger Treue verpflichtet hat. Und solch Eine Liebe und solch eine Treue finden wir allein und alle nur in Jesus Christus. Lasst uns noch beten und dann wollen wir heute miteinander auch das Abendmahl feiern. Und es ist ja auch ein Ausdruck davon, dass wir uns an Jesu Blut erinnern, dass er für uns vergossen hat, einen Bund mit uns gemacht hat. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran. Ja, wir sind eins mit Christus. Er hat sich uns geschenkt und wir gehören zu ihm. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir für deine Liebe und deine Treue zu uns. Danke, dass du uns angenommen hast, obwohl wir ja schwach waren und sündig waren. Du hast dich entschieden, uns zu lieben und du hast dich sogar verpflichtet, nicht aufhören, uns zu lieben. Und das ist ein großes Geschenk, dass wir in einer Bundesbeziehung zu dir stehen dürfen. Und wir bitten dich, dass ja, du uns schenkst, dass uns diese Liebe und diese Treue von dir immer kostbarer wird, auch jetzt, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und dass wir lernen, dir in jeder Situation unseres Lebens zu vertrauen und in deine Fußstapfen zu treten. Ob wir verheiratet sind oder unverheiratet sind, dass wir lernen, dir nachzufolgen und nach dem Ideal mehr und mehr zu streben, dass du uns zeigst, auch in der Frage der Ehe. Ich bitte dich besonders auch für angefochtene Ehepaare, dass du ihnen ja die Gnade schenkst, aneinander festzuhalten, aufeinander neu zuzugehen und ja, wenn es notwendig ist, sich auch Hilfe von außen zu holen, um an der Ehe irgendwie zu arbeiten und ja, vielleicht auch Vergebung einander zuzusprechen. Und bitte schenk uns auch als Gemeinde, dass wir ja Ehepaare ermutigen, aber dass wir auch die Ehe nicht überhöhen, sondern dass wir jeder den anderen ansehen können als Geschwister und dass es vor allem unsere Berufung ist, in einer Beziehung zu dir zu sein. Und wenn wir das noch nicht sind, wenn wir noch nicht durch Glauben und Umkehr uns dir zugewendet haben, dann schenk, dass wir vielleicht heute einen Anfang mit dir machen und das erste Mal begreifen, dass wir von dir geliebt sind und das auch bewusst im Glauben annehmen. Amen. Ja, lasst uns, bevor wir das Abendmahl miteinander feiern, noch gemeinsam das Lied singen. Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer.